Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast, und natürlich auch auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja, und heute in unserem EM-Update wollen wir uns natürlich mit der deutschen Mannschaft beschäftigen, die gegen Frankreich gespielt hat. Gucken wir mal drauf, wie sie gespielt haben, ob sie gut gespielt haben, ob sie nicht so gut gespielt haben. Und natürlich wollen wir auch den Blick werfen auf die anderen Partien, denn ja, wir sind am Mittwochmorgen hier und heute sind die finalen Entscheidungen stehen an. Da wollen wir natürlich den Blick drauf werfen. Mein Name ist Sebastian Milhoff. Was mache ich natürlich? Wie gewohnt, nicht allein, sind heute wieder Tim Detmeyer an meiner Seite. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns drüber sprechen, über das Auftreten der deutschen Mannschaft. Verlieren am Ende 29-21 gegen Frankreich in einer Partie, wo ich sage, 40 Minuten lang hat das gut funktioniert, aber jeweils die 10 Minuten vor dem Ende der jeweiligen Hälfte, die ging ordentlich in die Hose.
Ja, ich glaube, das kann man durchaus so festhalten. Ich finde es tatsächlich vom Ergebnis her auch tatsächlich so okay, anders als einige Spielerinnen sich da geäußert haben nach dem Spiel. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr gut, dass Markus Gaugisch das ähnlich sieht, weil Frankreich einfach die deutlich, deutlich bessere Mannschaft war. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, hätte Frankreich nicht in der Anfangsphase zum Beispiel dreimal Aluminium getroffen in den ersten 11 Minuten, wären sie auch da schon mit 4 weg gewesen. Und dann sieht das nochmal ganz anders aus. Und dann sieht es auch schon früh deutlicher aus. Also man hat auch in der ersten Halbzeit oder über die ersten 40 Minuten davon profitiert, dass die Französinnen mit ihren Chancen relativ schwach umgegangen sind. Dementsprechend konnte man sich dadurch irgendwie noch so ein bisschen im Spiel halten. Hatte dann in der ersten Halbzeit auch noch gute Unterstützung von Kati Filter. Die dann am Ende auch machtloser wurde, nachdem gefühlt auch immer mehr 1-0 Konter auf sie zurasten. Und dementsprechend, ja, das ist dann alles in allem durchaus eine, auch in der Höhe, finde ich, verdiente Niederlage, die einfach zeigt, was und vor allem wie viel noch fehlt zu den absoluten Top-Teams und dementsprechend auch zum Halbfinale.
Ja, definitiv. Ich meine, man hat ja eigentlich in den Testspielen gezeigt gehabt, das war glaube ich im September, meine ich, oder Oktober, ich weiß nicht mehr ganz genau, dass man durchaus noch mit Frankreich mithalten konnte. Hat ja zwei Spiele, tolle Spiele gemacht gegen die Französinnen, aber wirklich in der Partie lief nicht zusammen. Ich meine, man hat wieder unglaublich viele offensive Fehler gemacht. Waren auch die Wurfquoten wieder überhaupt nicht gut. Ich meine, 53%, das ist wirklich nicht sonderlich gut. Und natürlich, wir müssen wieder über die Außen reden, die halt ihre Chancen nicht nutzen. Insgesamt gab es von außen 14 Würfe. Gut, teilweise natürlich auch Würfe von Halbspielerinnen, die da nicht so richtig Außenwürfe sind, aber jedenfalls sind in der Statistik 14 und es sind halt 4 getroffen worden. Und das sage ich halt, Tim, das ist halt natürlich viel zu wenig, um wirklich da mithalten zu können gegen Frankreich, denn auch gerade an Johanna Stockschlee dann nur wieder 1 von 4. Jenny Behren hat keiner ihrer 2 Würfe getroffen, also da muss dringend was passieren.
Ja, da fehlt, wie gesagt, vor allem in diesen wichtigen Spielen bei einigen Spielerinnen die Konstanz und dass sie ihre Leistung eben abrufen. Auch in dem Spiel Emily Bölk 3 von 8, leider nicht ganz
war
so.
War eigentlich auch kaum. Ich glaube, die hatte in der ersten Halbzeit einen einzigen Wurf, glaube ich.
Das kann durchaus sein. Und wie gesagt, abgesehen von Greisels mit 7 von 9, wobei man da auch sagen muss, 5 von 5, 7 Meter immerhin. Also die 7-Meter-Quote war gut. Das kann man positiv mitnehmen. Aber ja, abgesehen davon ist halt auch keiner so richtig in die Bresche gesprungen und konnte das Ganze auffangen. Und deswegen ist es dann einfach schwierig, wenn du dann so viele Chancen vergibst und Frankreich dann, wie gesagt, auch mit diesen Ballverlusten einlädst. Auch wenn es im Vergleich zu den anderen Spielen jetzt nicht viel mehr waren, ist es eben das Thema, dass Frankreich so viel aus ihren Chancen durch deutsche Ballverluste gemacht haben. Ich glaube, irgendwie 5 von 5. Erste Welle Gegenstöße nach Ballverlusten. Das ist dann halt einfach auch die Qualität dieser französischen Mannschaft. Und da wie gesagt, das ist eben dieser Unterschied, auch dann zu anderen Teams in dem Turnier, auf die man bisher getroffen ist, dass Frankreich eben diese Fehler eiskalt ausnutzt. Dazu, wie gesagt, auch die bessere Torhüterin hatte mit Cléopâtre Dalot. 9 Paraden, 33%. Also ja, wieder sehr, sehr stark. Wobei man da sagen muss, man hat sie deutlich unter ihrem Schnitt gehalten. Kann man auch positiv sehen, wie auch immer. Aber ja, also wie gesagt, es ist eben Frankreich. Und auch da, Frankreich in diesem Turnier hat irgendwie 19 Gegentore bekommen bisher im Schnitt. Und man wirft halt 21, was wie gesagt dann per se nicht so schlecht ist. Aber es reicht halt nicht, wenn Frankreich dann die Offensive und dann vor allem in der Offensive so eingeladen wird. Und ja, deswegen, das sind so die Hauptfaktoren, warum es einfach ja am Ende dann auch deutlich wurde. Wie gesagt, vor allem in der Schlussphase. Also bis zur 55. sind es 4 Tore Rückstand. Und danach ja, kamen dann eben noch ein paar Ballverluste, die dann eben in so einer Phase auch durchaus passieren können. Aber ja, wie gesagt, gegen Frankreich darfst du dir die dann nicht erlauben.
Nee, definitiv nicht. Und ich meine, mit Sicherheit Rückzug ist ein Thema. Die deutsche Mannschaft, du hast es angesprochen, ist ungefähr gleich von den technischen Fehlern oder von den Fehlwürfen. Aber die deutsche Mannschaft hat nur einen Tempo-Gegenstoß, den sie dann zwar genutzt haben, aber ne, das ist es halt auch. Da siehst du halt auch einfach diesen Unterschied, dass sie dann einfach so schnell zurück sind und dann halt genau diese Möglichkeit unterbinden für die deutsche Mannschaften. Ich fand es so interessant zu sehen, dass, glaube ich, Markus Gaugisch, ich meine, zum Ende hin irgendwie auch von der dritten Welle gesprochen hatte, was ich auch so selten bisher gehört habe. Das ist doch schon auf jeden Fall überraschend. Tim, lass uns auf jeden Fall noch über ein weiteres Thema reden, zwar die Torhüterinnen. Schlechtestes Spiel mit 17% Quote. Ich habe gerade mal geschaut. Isabel Roch, die ja die zweite deutsche Torhüterin ist, hat bisher in den Spielen, in den 5 Spielen 2 Paraden bei 30 Würfen, die sie aufs Tor bekommen hat, eine Quote von 6,67%. Katharina Filter immerhin von den Paraden zwar Platz 3 bei den Torhüterinnen, aber mit natürlich Quote unter knapp 130%, das ist in Ordnung, das ist jetzt nichts Überragendes. Hat Deutschland ein Torhüterproblem? So kann man ja eigentlich nach diesem schlechtesten Spiel schon ein bisschen argumentieren, dass Katharina Filter und dann Dina Eckerle und dann gibt es dann so, scheinbar so ein bisschen so einen Abfall, denn Isabel Roch hat es ja bisher in diesem Turnier überhaupt nicht zeigen können.
Tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil insgesamt muss man ja schon sagen, also Filter auch in der Tabelle, was die Saves angeht, was die Paraden angeht, relativ oben insgesamt. Also ja, also bei Roch ist das Ding, ist es natürlich auch schwierig, weil sie relativ spät dann reinkommt, wenn es eben bei Filter vielleicht mal nicht funktioniert, vielleicht um einen Impuls nochmal zu setzen. Ja, dass es dann nicht immer so funktionieren kann, ja, kann passieren. Alles in allem ist man, das muss man schon sagen, bei den Paradenwerten zumindest auch eher so im Mittelfeld im Turnier. Aber alles in allem, ja, ist da definitiv Luft nach oben. Ob das jetzt so ein generelles Problem ist oder ob das einfach auch so ein bisschen im Zusammenspiel mit der Abwehr ist, die eben in ein paar Spielen auch nicht so überragende Hilfe war, ist dann halt die andere Geschichte. Aber ja, es wäre natürlich schön, wenn man eine zweite Torhüterin hätte, bei der man sagen kann, okay, die wird uns dann, wenn sie reinkommt, trotzdem noch ihre 3-4 Paraden in, keine Ahnung, 15 Minuten geben, um so ein bisschen sicher zu gehen. Aber Roch kommt halt echt einfach überhaupt nicht in dieses Turnier oder ist überhaupt nicht in dieses Turnier gekommen. Und das ist dann schon bitter. Dann müsste aber eine Parade auch der 7 Meter gewesen sein gegen Polen. Also das ist schon sehr, sehr interessant zu sehen. Ich glaube, in einem Spiel hatte sie jetzt auch 0 von 8. Also, ja.
Ja, in dem Spiel gegen Frankreich, genau, ja.
Ja, also deswegen, ja, das ist schon, genau, stimmt. Ja, es ist schon problematisch, wenn du da auf deine zweite Torhüterin nicht so vertrauen kannst, wie du es eigentlich solltest. Weil man muss ja schon sagen, dass die Hierarchie schon relativ klar gestrickt ist und klar abgesprochen ist, dass Kathi Filter da die Nummer 1 ist und relativ viel Spielzeit bekommt. In dem Spiel ja jetzt auch wieder knapp 51 Minuten. Und ja, dementsprechend, und wie gesagt, deswegen muss man auch sagen, für Roch, 2 7 Meter waren dabei, einer von außen, 2 Durchbrüche und 3 Tempo-Gegenstöße. Ich sag mal so, wie gesagt, da ist auch nicht viel Hilfe von der Abwehr dabei gewesen gestern. Deswegen würde ich das jetzt da nicht zu sehr überbewerten. Aber klar, wäre es sehr, sehr schön, wenn sie dann da zumindest ein paar von diesen freien Bällen dann auch wegnehmen könnte. Dass das nicht einfach ist, ist klar, aber das zeigt ja dann auch eben die Qualität einer Torhüterin. Und die hat sie leider in diesem Turnier bisher nicht gezeigt.
Ja, das ist es nämlich. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht ein generelles Thema aufmachen, aber es ist halt schon auffällig, dass auch Isabel Roch, die ja auch europäisch spielt, bisher überhaupt nicht in ihre Partie reinkommt. Also, das ist ja schon auch wirklich so ein bisschen bezeichnend, dass hier da überhaupt kein Rhythmus kommt. Klar, natürlich ist es auch nicht einfach, wenn du dann von den 8 Würfen jetzt gegen Frankreich dann natürlich auch 3 durch einen Fastbreak, also zu den Tempo-Gegenstoß und 2 dann mit, wo die Spielerin den durchbricht, zu machen, aber gerade halt auch, weil sie natürlich auch international spielt, dann wünsche ich mir dann auch schon, dass sie dann auch dann mal zugreift, dass sie dann auch mal ein Zeichen setzt, den sie einfach in diesem Turnier überhaupt nicht hinbekommen hat. Und ich denke, dass da muss sie natürlich auch an ihre eigene Nase fassen, natürlich klar, auf jeden Fall. Ich meine, sie ist eine auch der erfahreneren Spielerin mit ihren 32 Jahren. Und da erwarte ich einfach mehr. Das bin ich ganz, ganz ehrlich, denn sie hat da so viel schon gesehen. Deswegen, ein bisschen enttäuschend insgesamt die Torhüterleistung. Und das ist so sieht es jetzt aus. Die deutsche Mannschaft hat jetzt die Chance aus Halbfinale durch die Niederlage verloren. Da wollen wir gleich noch drauf sprechen, wie es in der Gruppe nämlich aussieht, denn es gibt nämlich noch weiterhin die Möglichkeit auf dieses Spiel um Platz 5, aber dazu wollen wir vielleicht dann hier drüber reden bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich jetzt auch mit den weiteren Ergebnissen in dieser Gruppe beschäftigen und zwar auf das zweite Spiel auch der Gruppe schauen, das stattgefunden hat. Tim, am Ende, ja, das High-Scoring-Game, was man so, glaube ich, vorher nicht erwartet hatte. Die meisten Tore sind es, glaube ich, in diesem Turnier mit dem 35-34, dass Montenegro am Ende knapp gegen Rumänien gewinnt. Damit ist Montenegro wie auch Frankreich in der nächsten Runde, was natürlich für Montenegro ein Riesenerfolg ist, ist ja klar. Aber das war, ja, überraschend knapp und überraschend High-Scoring.
Jo, das war in der Tat ein sehr, sehr wildes Spiel. Rumänien am Ende auch ein bisschen angefressen, was die Schiedsrichterleistung angeht. Vor allem Neagu war da in einigen Situationen mit etwas abfälligen Gesten in Richtung Schiedsrichter auffällig. Hier und da auch durchaus verständlich, aber gut, das sind halt so diese Pfiffe, auch wenn sie jetzt in Nordmazedonien spielen, die sie als Gastgeberin vielleicht dann auch manchmal eher bekommen. Aber wirklich, also das war wirklich ein verrücktes Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Für beide, wie gesagt, das höchste Scoring-Game in der Geschichte der Euro mit 69 Toren. Also das ist schon sehr, sehr stark. Jovan Karadžičević mit über 200 Toren jetzt bei Europameisterschaften. Also auch, ja, hat sie da einen nächsten Meilenstein erreicht und alles in allem, wie gesagt, Montenegro so einen Ticken, einfach so einen ganz, ganz kleinen Ticken besser als Rumänien. Ganz, ganz wichtig natürlich für sie, um sich zu qualifizieren fürs Halbfinale. Haben damit ja auch weitere Teams, die hinter ihnen stehen, einfach komplett schon mal aus dem Turnier geworfen mit Niederlande, Spanien und eben auch Rumänien. Vor dem Frankreich-Deutschland-Spiel, was dann auch in der Tabelle eine sehr lustige Situation war, weil Frankreich als Gruppenerster noch nicht sicher durch war, aber Montenegro als Zweiter schon. Das ist auch immer wieder fantastisch, wenn solche statistischen Sachen entstehen. Und ja, für Neagu noch ein weiterer Meilenstein ist jetzt die Spielerin mit den meisten Toren, egal ob Männer oder Frauen, bei Europameisterschaften hat da Gudjon Valosigurdssons Rekord von 288 Toren gebrochen, steht jetzt bei 296 und ja, wie gesagt, ich würde mir natürlich wünschen, dass sie gegen Deutschland eher wenig trifft, aber ich sag mal so, die 4 Tore für die 300, die sie noch braucht. Das, da kann man schon fast von ausgehen, dass das zustande kommt. Ja, dementsprechend also wirklich sehr, sehr krasse Zahlen. Und ja, also das war schon sehr, sehr interessant, das Spiel.
Das war es definitiv. Also das war schon wirklich sehr, sehr highscoring. Ich glaube auch, dass Neaku das hinbekommen. Wir haben es ja auch in der Vorbereitung, also im Testspiel vor der EM gesehen, dass sie auch gegen Deutschland da sie wirklich für einige Probleme gestellt hat. Denke ich da schon, dass sie die 4 Tore schaffen wird. Und ja, Tim, wäre natürlich jetzt das Halbfinale in der Gruppe jetzt durch ist, ist natürlich noch der Kampf um diesen 3. Platz und der dann prächtig für das Spiel um Platz 5 sehr, sehr spannend. Denn Deutschland kann natürlich mit dem Spiel um 15.30 Uhr, können sie mit einem Sieg schon mal vorlegen. Und dann heißt es hoffen, dass sowohl Frankreich und Montenegro weiterhin Vollgas geben, denn damit keiner der Teams in diese Problem reinkommt, dass sie dann vielleicht gegen Norwegen spielen müssen im Halbfinale, was natürlich keiner will, glaube ich. Also von daher, man muss gewinnen und Spanien und Niederlande dürfen jeweils nicht gewinnen. Beziehungsweise für den Dreiervergleich dürfen beide unentschieden spielen, aber natürlich sollte Spanien einen Unentschieden holen, dann haben sie zumindest das Direktduell gegen Deutschland gewonnen, damit wären dann Deutschland dann nur auf Platz 4 dann und also von daher ein bisschen Rechnerei, aber Deutschland kann zumindest vorlegen.
Genau, also die einfachste Rechnung ist, man gewinnt, Spanien verliert und die Niederlande spielt höchstens unentschieden, weil dann hätte man eben mit denen den Zweiervergleich und hätte ihn natürlich aufgrund des Sieges im ersten Hauptrundenspiel gewonnen. Das wäre die einfachste Rechnung, aber wie gesagt, man muss erstmal vorlegen. Das wird schwer genug. Wie gesagt, man hatte gestern das späte Spiel, hat heute das frühe Spiel. Das ist nicht viel Regenerationszeit. Man hat es natürlich auch gesehen, dass Markus Gaugisch die Führungsspielerin ein bisschen auch geschont hat. Also ich glaube, Greisels hat unter 40 Minuten gespielt, in der Bölk auch. Ja. Xenia Smits müsste knapp auch drunter gewesen sein. Ich glaube, 39 Minuten hat sie gespielt. Also das wurde schon gut verteilt. Deswegen bin ich da hoffnungsfroh, dass man da die Körner jetzt gut zusammenbehalten konnte oder noch ein paar Reserven im Tank hat. Und Rumänien natürlich dieses sehr, sehr knappe Spiel hatte, wo es auch wirklich über 60 Minuten sehr hart zur Sache ging. Das könnte dann auch dafür sprechen. Dazu sind die Rumänen jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie viel rotieren und da schon sehr auch auf ihre 4 Spielerinnen im Rückraum setzen. Das ist dann, das könnte dann auch für die deutsche Mannschaft sprechen, wobei man natürlich auch da sagen muss, dass dann ja so ein bisschen die zweite Reihe in den Phasen, wo dann die Top-Formation Pausen braucht, auch wirklich die Leistung bringen muss. Und zwar konstant. Silje Brons-Petersen hat es gestern echt solide gemacht mit 3 von 3. Gilt dann auf jeden Fall für sie unter anderem. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, es ist tatsächlich noch drin. Markus Gaugisch hat gestern nach dem Spiel auch gesagt, das ist eigentlich Wahnsinn. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, dass noch was drin ist, ist es tatsächlich noch was drin für uns. Und wenn man sich dieses ganze Turnier und auch den Verlauf anguckt, des deutschen Teams, ist es eigentlich unerklärlich, dass du hier wirklich die Chance hast, am Ende noch, und es nicht komplett unrealistisches Szenario ist, dass du hier noch ins Finalwochenende kommst und um Platz 5 spielst. Also warten wir mal ab, aber ich würde schon mal vorgreifen und sagen, das deutsche Team war gefühlt nicht das 5. Team dieses Turniers oder das 6. Also, aber gut, manchmal muss man dann auch ein bisschen Glück haben, wenn es denn soweit kommt.
Ja, das macht natürlich auch so eine Hauptrunde aus, dass sich dann einfach dann noch Situationen ergeben können, die du vielleicht so nach der Vorrunde einfach nicht erwartet hast. Ich denke, das, glaube ich, kann man da relativ gut zusammenfassen. Dann lass uns, Tim, natürlich auch auf die Hauptgruppengruppe 1 gucken. Denn dort ist es natürlich noch um einiges spannender. Gerade Norwegen ist zwar schon durch als Gruppenerste und wird wahrscheinlich auch als Gruppenerste das Ganze abschließen, aber dahinter ist der Kampf um diesen zweiten Platz noch ganz schön weit offen. Aktuell in der Pole Position ist Dänemark, aber Dänemark hat das Problem, dass sie halt dieses Spiel gegen Norwegen haben. Immerhin für sie gut, sie sind als Letzte dran, das heißt, sie können so ein bisschen auch wissen ungefähr, okay, was kommt jetzt auf uns zu, was haben die Mannschaften vor uns gemacht, denn sowohl Schweden als auch Slowenien haben ihre Duelle gewinnen können und beziehungsweise Slowenien hat nicht gewinnen können, aber zumindest sind sie weiterhin dran und können mit Erfolgen dann den Druck auf den Dänemark maximal erhöhen.
Ja, absolut. Slowenien ja das Spiel gegen Norwegen sehr, sehr knapp verloren, 26-23. Ja. Das war auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Sie sind sogar besser in die Partie gekommen, haben nach 10 Minuten geführt, haben dann aber einfach ein paar Fehler zu viel gemacht, die solche absoluten Top-Teams, siehe Frankreich, siehe Norwegen, komplett ausnutzen. Und das war dann aus ihrer Sicht leider der Fall. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehr, sehr stark. Henny Rijstaard, wow. Also wirklich, was die wieder für ein Turnier spielt, das ist einfach beeindruckend. Sehr, sehr stark. Also Norwegen, auch wenn sie hier dieses Spiel vermeintlich nur knapp gewinnen, trotzdem irgendwie, ja, also diese Fülle an Top-Spielerinnen ist schon echt beeindruckend. Und für Schweden sehr, sehr wichtig, dieses Spiel gegen Ungarn gewonnen zu haben. Und jetzt könnte eben das, was wir ja auch schon in der letzten Folge, glaube ich, thematisiert haben, eintreffen, dass man eben in einem gewissen Zweier- oder auch Dreiervergleich tatsächlich weiterkommt, weil man eben dieses Spiel gegen Slowenien so deutlich gewonnen hat, dass man einfach einen absolut vorgelegt hat und einen riesen Vorteil hat gegenüber Dänemark und Slowenien, die ja ihre direkten Duelle in diesem Dreiervergleich jeweils auch nur mit 2 Toren gewonnen haben. Also, wie gesagt, es ist echt nicht unrealistisch, dass Schweden hier durchkommt. Wie gesagt, das erste Spiel Ungarn-Slowenien. Slowenien natürlich Favorit, können damit den Druck ein wenig erhöhen. Dasselbe gilt dann für Schweden. Wenn sie gewinnen, dann ja, muss Dänemark mindestens einen Punkt holen gegen Norwegen. Und boah, also ich bleib dabei. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Norwegen hier noch einen Punkt abgibt. Auch wenn es für sie, beziehungsweise für sie geht es ja auch noch darum, um den Gruppensieg. Ne? Also Norwegen braucht ein Unentschieden, um Gruppensieger zu werden. Gegen Dänemark bei einer Niederlage wäre Dänemark aufgrund des direkten Vergleichs eben dann auch noch vorbeigezogen. Also deswegen kann man, glaube ich, schon erwarten, dass Norwegen hier auch komplett durchzieht, auch wenn sie sich schon fürs Halbfinale qualifiziert haben. Und dementsprechend glaube ich, dass auch sie noch so ein bisschen drauf pokern, dass Montenegro Zweiter wird und man nicht unbedingt direkt im Halbfinale auf Frankreich trifft. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr schöner und sehr langer Tag mit schönen Spielen heute Abend. Oder heute Nachmittag fängt es ja schon an um 15.30 Uhr. Also ja, kann man auf jeden Fall den ganzen Tag vor der Glotze verbringen und Handball gucken. Das ist doch fantastisch.
Ja, viel mehr vorm Stream. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Sport Deutschland TV schon diese App gibt, die es für ein TV, für Smart TV geben sollte. Ich glaube, soweit sind sie noch nicht ganz. Zum Handy gibt es zumindest schon mal soweit. Aber ja, auf jeden Fall. Also das wird richtig, richtig spannend werden in der Gruppe. Auch da natürlich kann man natürlich auch drauf schauen aus norwegischer Sicht, denn man weiß ja spätestens nach den 18 Uhr Spielen, ob Montenegro gewonnen hat gegen die Niederlande und dann durch den Anfang natürlich auch Vollgas geben muss. Also von daher, das wird richtig, richtig spannend werden. Wir werden natürlich genau drauf schauen, werden natürlich dann auch drüber reden, was dann dieser letzte Spieltag natürlich dann auch gebracht wird. Und dann schauen wir mal, ob die deutsche Mannschaft dann Spielplatz 5 dann wirklich sein wird und dann werden dann wirklich dann die 4 Teams dann sein werden und wer die Halbfinalpaarung dann sind in Ljubljana. Von daher solltet ihr uns unbedingt folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl und uns dann morgen natürlich dann hören. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch gerne Rezensionen erlassen bei iTunes und Spotify. Die habt ihr die Möglichkeit, uns gerne 5 Sterne zu vergeben. Gerne aber auch konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ihr dürft uns auch gerne natürlich schreiben auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Ja, und dann schauen wir mal, was der heutige Handballtag für uns bereithält und hören uns dann morgen wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.